Also jetzt nach der ersten Stunde haben wir einen groben Überblick über das Vorwort des Buches bekommen. Nein, ich werde jetzt keine weiteren 2 Stunden brauchen, um noch den Rest des Buches zu behandeln. Wie gesagt, ist mit dem Vorwort die grundlegende Stoßrichtung des Buches schon geklärt oder sind die Grundlagen geklärt, nämlich die Frage, ob wir dieses Thema überhaupt diskutieren können und sollen und wie wir dieses Thema diskutieren können. Und Luthers Antwort ist, ja, wir können es diskutieren und müssen es diskutieren, denn Gott hat es offenbart, das wäre allein schon Grund genug, aber es hat auch viel praktischen Nutzen und wir können diese Diskussion führen und müssen sie führen anhand des Wortes Gottes, das in dieser Hinsicht klar ist. Luther geht wirklich sehr ins Detail, weil Erasmus dann noch weiter sagt, wenn die Frage denn so klar wäre, dann könnte ja, warum hat es dann in der Kirchengeschichte so viele Leute gegeben, die an einen freien Willen geglaubt haben? Warum ist die Frage nicht schon längst beendet sozusagen? Warum diskutieren wir mal weiter? Und auch da ist es toll, Luther zu lesen, der ganz, ganz gut darüber schreibt, was heißt es, besiegt zu sein vom Wort Gottes. Er sagt, diese Leute sind alle längst besiegt. Heißt besiegt sein, dass sie Christus glauben? Nein, aber sie sind besiegt. Er benutzt da natürlich in seiner lutherischen Gewohnheit sozusagen die Redewendung des Maul stopfen. Und er sagt, kann man den Gegnern des unfreien Willens sozusagen das Maul stopfen? Ja, kann man, macht die Bibel. Aber heißt das, dass sie deswegen das alle gleich glauben? Nein, heißt es nicht. Wir würden auch von Christus sagen, dass er seine Gegner zum Schweigen gebracht hat, die Pharisäer. Sind sie deswegen seine Jünger geworden? Nein, sind sie nicht. Also besiegt zu sein vom Wort Gottes heißt noch nicht, dass jeder gleich dem Wort Gottes folgt. Also es gibt noch ganz viele kleine Argumente, die Luther dann durchgeht. Sehr interessant, sehr spannend zu lesen. Und dann fängt er an, die Argumente des Erasmus zu behandeln. Erasmus hat sein Buch wie folgt gegliedert. Erst hat er so zwei Vorworte oder Vorreden, wie er es nennt, in der einen so die Frage, kann man es eben diskutieren, die wir jetzt behandelt haben, und zweitens dann die Frage, wer sind die autoritativen Kirchenlehrer, denen wir glauben müssen. Wir wissen, wir zählen die Wahrheit nicht an Nasen ab, aber die Kirche steht offensichtlich gegen die mengentechnisch, die den unfreien Willen glauben und so weiter. Und im Hauptteil hat er quasi zwei Teile. Zum ersten spricht er über alle Stellen, die für den freien Willen sprechen, glaube ich. Das habe ich niedergeschrieben. Ach so, genau. Erstmal spricht er über Bibelstellen, die seiner Meinung nach für den freien Willen sprechen. Und dann spricht er über die Bibelstellen, die scheinbar gegen den freien Willen sprechen, also die Luther in einer früheren Schrift schon mal benutzt hat und will diese widerlegen. Und Luther folgt halt diesem Muster, weil er auf Erasmus antwortet und schreibt zuerst über Erasmus Argumente für den freien Willen und widerlegt sie. Dann schreibt er über die Argumente, die Erasmus angeblich widerlegt hat und erklärt, dass Erasmus sie nicht widerlegt hat. Und dann im dritten Teil, dann bringt er nochmal so eine positive Ausarbeitung, aber der ist dann verhältnismäßig kurz verglichen mit dem Rest des Buches, was jetzt sozusagen die Lehre ist und welche weiteren Bibelstellen dafür sprechen. Und ja, da finden Sie auch eine Vielzahl von guten Argumenten und guten Bibelstellen, die Luther da benutzt. Es scheint sowieso, dass Luther scheinbar jede Bibelstelle als ein Argument für den unfreien Willen machen kann. Auch das ist einmal toll zu lesen, wie er das immer schafft. Meistens gut, wo man erstmal denkt, okay, wie argumentiert jetzt diese Bibelstelle für den unfreien Willen, aber Luther schafft es. Kann man eine ganze Menge lernen von ihm. Genau, wir wollen aber jetzt nicht so durch alle Argumente durchgehen, sondern einmal die Hauptkritikpunkte, die Luther an Erasmus hat, behandeln in diesem dritten Punkt. Also ist gerechtfertigt, dass man so viel Zeit auf das Vorwort investiert, weil halt das die grundlegenden Fragen sind, wo auch für uns viel Erbauliches drinsteckt. Also diese Aufforderung eben zu bekennen und die Ermutigung am Wort festzuhalten, weil es klar ist. Und im zweiten Teil gibt es viel Wiederholung und man kann schnell bestimmte Muster erkennen. Der erste Hauptkritikpunkt, den Luther an Erasmus hat, ist, dass Erasmus sich ständig selbst widerspricht. Es gibt quasi, das ist Teil dieses Wiederholenden, wo manchmal der Leser dann vielleicht, wenn man durch dieses dicke Buch sich kämpft, wo der Leser ein bisschen abdriftet. Es gibt quasi keine Bibelstelle, so gut wie keine, wo Luther nicht sagt, das siehst du, und in der Bibelstelle widersprichst du dir selbst und die ganze Sache vom freien Willen ist eigentlich verloren. Bei jeder Bibelstelle, die Erasmus anführt, hält Luther dagegen, ja, jetzt legen wir die mal aus und jetzt siehst du, nicht nur die Bibelstelle hat widersprochen, sondern wenn ich deine eigene Auslegung einmal konsequent zu Ende denke, hast du dich selber widerlegt. Das ist eines der ganz großen Muster, das wollen wir uns einmal angucken. Das ist jetzt vielleicht weniger erbaulich in dem Sinne, aber es ist auch wichtig, dass wir einfach lernen, wie argumentiert Luther in dieser Hinsicht und wie können wir auch in dieser Hinsicht natürlich selber lernen zu argumentieren im Allgemeinen und lernen zu argumentieren für den unfreien Willen und für die Abhängigkeit von Gott in der Frage des Evangeliums. Luther wirft Erasmus als erstes vor, dass Erasmus nicht definiert. Luther geht sogar so weit und sagt, ich gebe mich geschlagen, ich gestehe dir zu, dass du gewonnen hast, dass wir keinen freien Willen haben, dass wir einen freien Willen haben, Entschuldigung, ich stehe dazu, dass du gewonnen hast, dass wir einen freien Willen haben, wenn du nur einen Theologen anbringen kannst, der den freien Willen richtig definiert. Luther ist so richtig angesäuert von Erasmus' Unfähigkeit, diesen Punkt einmal klar beim Namen zu nennen. Und Erasmus versucht es eigentlich die ganze Zeit, er nennt die ganze Zeit verschiedene Definitionen, aber gleichzeitig bleibt er immer vage und ganz toll, Luther widerlegt alle möglichen Argumente von Erasmus und sagt, ihr habt keine heiligeren Leute als wir, ihr habt nicht mehr Bibelstellen zur Verfügung als wir und uns sogar noch weniger und am schlimmsten, ihr könnt noch nicht mal eure Lehre richtig definieren. Nirgends sagst du, sagt Luther, was die Kraft des freien Willens wirklich kann. Kann man dadurch beten? Kann ich aus freiem Willen beten oder ist das schon zu viel? Gestehe ich dem freien Willen da schon wieder zu viel zu? Kann ich anhand des freien Willens fasten? Vielleicht kann ich auch anhand meines freien Willens nur die Bereitschaft haben, um zu leiden. Kann ja auch sein. Habe ich vielleicht anhand des freien Willens die Fähigkeit, den Leib zu züchtigen oder vielleicht nur Almosen zu geben? Was genau ist es denn? Ich habe hier einige Argumente, Zitate von Erasmus mal gesammelt, weil das wirklich spannend ist, sich das mal anzuschauen. Dem ersten Zitat, das für Sie abgedruckt ist, sagt er, unter freiem Willen verstehen wir in diesem Zusammenhang das Vermögen des menschlichen Willens, mit dem der Mensch sich dem, was zur Seligkeit führt, zuwenden oder von ihm abwenden kann. Es gibt im Grunde kein Wort, das Luther hier nicht widerlegt. Es ist fantastisch, sich durchzulesen. Er fängt schon damit an, dass er fragt, du zitierst den freien Willen als die Kraft des freien Willens. Ist es jetzt der freie Wille oder ist es die Kraft des freien Willens und so weiter? Ich möchte nicht mit Details nerven, aber möchte nur mal sagen, dass es wirklich köstlich ist, das zu lesen. Erasmus kann es Luther wirklich in keiner Hinsicht recht machen. Und Luther sagt, zerlegt diese Definition völlig und sagt, was heißt es, sich zuwenden? Was heißt es, dass man sich abwenden kann? Und was genau meinst du mit, das zur Seligkeit führt? Also kann ich mich nicht zur Seligkeit selbst wenden, sondern nur zu dem, was zur Seligkeit führt? Also wir sehen schon diese Definition, man liest die vielleicht durch und denkt sich, okay, das ist einmal eine klare Definition, hier legt der Feind wenigstens seine Karten offen auf den Tisch, damit kann ich arbeiten. Und Erasmus und Luther sagt eben, nein, damit kann ich nicht arbeiten, damit kann keiner arbeiten und über drei Seiten schreibt er dann, ich will es erstmal so gutmütig wie möglich deine Definition genauer definieren, damit ich dann etwas habe, womit ich arbeiten kann, was ich widerlegen kann. Und er sagt weiter, wenn man wollen kann oder sich irgendwie zuwenden kann, abwenden kann, dann heißt es ja, dass ich auch lieben kann. Wo ist der Unterschied zwischen wollen und lieben? Warum kann ich etwas Bestimmtes wollen, aber ich kann etwas nicht lieben? Dann heißt es, dass ich lieben und hassen kann. Wenn ich aber lieben und hassen kann, dann kann ich ja auch ein bisschen erfüllen von dem, was gefordert ist. Also, Sie sehen schon, was das Argument hier ist. Im Grunde genommen spielt Erasmus den Einfluss der Sünde runter. Und das ist ein Merkmal der ganzen mittelalterlichen Theologie aus der katholischen Kirche, dass die Sünde nur eine Art Krankheit ist, die uns anhaftet und die uns vielleicht geneigt macht hin zum Bösen. Die die unsere Kräfte einschränkt, aber wir sind nicht wirklich tot. Und Luther ist mit dieser Lehre aufgewachsen und als Mönch hat er dann eben versucht, immer sich so sehr wie möglich zu bemühen, weil die Sünde hat ja nicht alles in ihm kaputt gemacht, sondern nur in eine bestimmte Richtung gekehrt. Und Luther kann jetzt eben noch versuchen, durch eigenes Bemühen anhand seines Verstandes, vor allem der Verstand und der Wille sind eben die Instanzen im Menschen, die nach römisch-katholischer Theologie von der Erbsünde verschont wurden, kann eben anhand seines Verstandes und seines Willens noch einiges ausrichten. Das ist die Sündenlehre, die dann auch Erasmus hier benutzt. Und man gesteht dem Menschen zu, wollen zu können, sich ausrichten zu können, sich zuwenden zu können zu dem Guten. Und Luther sagt, wenn du hier diesen Wollen den kleinen Finger reißt, dann reißt er den ganzen Arm ab. Du kannst nicht sagen, man kann das und das wollen, aber man kann nicht lieben oder man kann das Gute nicht tun, sondern dann muss man konsequent sein, dann kann man auch andere Sachen. Wenn wir nicht völlig tot sind, sind wir nicht völlig tot. Dann lass uns doch nicht so tun, als wären wir sozusagen ansonsten noch ganz schön unter die Sünde versklavt, aber wollen können wir. Nein, wenn du uns das zugestehst, was wir wollen können, Erasmus, dann musst du uns alles zugestehen. Das also diese erste Definition am Ende seines Vorwortes, das Erasmus hier gibt. Ich habe mich gefreut, als ich Erasmus gelesen habe. Super, schreibt Erasmus gleich mal selber, was er genau meint. Jetzt kann ich weiterlesen. Dann stellt Erasmus später drei Meinungen vor, von denen ich hier nur die erste beschrieben habe. Das ist das längere Zitat, das Sie haben. Hier haben wir es mit Leuten zu tun, die der Gnade sehr viel und dem freien Willen fast nichts zuschreiben und die ihn dennoch nicht gänzlich aufheben. Jetzt wird es interessant, wie das funktionieren soll. Er sagt, sie bestreiten, dass der Mensch das Gute wollen könne, ohne die außergewöhnliche Gnade. Sie bestreiten, dass er den Anfang machen könne, und sie bestreiten, dass er ans Ziel gelangen könne, ohne die führende und dauernde Hilfe der göttlichen Gnade. Die Meinung dieser Leute scheint ganz annehmbar zu sein. Denn sie lässt dem Menschen die Möglichkeit, sich streben zu bemühen, und sie lässt ihm trotzdem nichts, was er seiner eigenen Kraft zuschreiben könnte. An anderer Stelle, im nächsten Zitat heißt es, sind wir in Sünden hineingeraten, so sollen wir mit aller Kraft herauszukommen trachten. Das Heilmittel der Buße auf uns nehmen und uns auf jede Weise bemühen um die Barmherzigkeit des Herrn, ohne die weder der Wille des Menschen noch sein Streben wirksam ist. Alles Böse sollen wir uns selber zurechnen, alles Gute dagegen gänzlich der göttlichen Gnade zuschreiben, wie wir auch das sogar, der wir auch das sogar verdanken, was wir sind. Später sagt er, dass unser Wille bis zu dem Grade verderbt worden ist, dass er durch seine natürlichen Hilfsmittel nicht wieder besser werden kann, sondern seine Freiheit verloren hat und genötigt ist, der Sünde zu dienen, der er sich willentlich verschrieben hat. Und dann wiederum, was auch für Sie abgedruckt ist, es gilt also, Maß zu halten, dann wird man zu dem Ergebnis kommen, dass gute Werke, wenn auch nicht vollkommene Werke, möglich sind, doch ohne, dass der Mensch sich etwas darauf einbilden kann, auch ein Verdienst dürfte möglich sein, im Ganzen aber wäre es Gott zu verdanken. Und dann wiederum schreibt er später, wir alle sind zum Sündigen geneigt. Und Sie können meine Verwirrung verstehen. Erasmus ist, selbst wenn wir vielleicht in der Frage des freien Willens nicht mit ihm übereinstimmen, ein akademischer Gigant. Und wenn man mit so einem Giganten umgeht, mit anderen Worten, wenn ich sein Buch lese, dann vermute ich zuerst einmal den Fehler bei mir selbst, wenn ich etwas nicht verstehe. Und so lese ich also Erasmus und denke, ich habe ein Problem, ich scheine mit Erasmus übereinzustimmen. Liegt das an mir? Vielleicht sollte ich mir mal Gedanken machen über meine Theologie. Denn was er sagt, klingt gar nicht so schlecht. Und man zweifelt an seinem eigenen Verstand. Kann es sein, dass Erasmus sich hier widerspricht? Nein, es ist Erasmus, ich muss ihn einfach falsch verstehen. Der wird schon konsequent sein. Und Luther hat mir dann geholfen, denn als ich sein Buch gelesen habe, wurde mir klar, dass nicht ich es war, der Erasmus falsch verstanden hat und dass meine Theologie eigentlich auch nicht ganz so schlimm ist, weil ich angeblich mit Erasmus übereinstimme, sondern dass tatsächlich Erasmus einfach keine Ahnung hat. Luther erkennt das Problem, er sagt, du definierst nie richtig, was der freie Wille ist, was der freie Wille kann. Und einmal sagst du, dass wir unter dem freien Willen die Fähigkeit verstehen, dass wir uns abwenden können zu dem, was zum Guten führt. Dann wiederum sagst du, dass wir ohne die Gnade Gottes nichts können und ohne die ständige Hilfe der Gnade auch nicht ans Ziel gelangen. Und dann wiederum sagst du, dass wir zum Sündigen geneigt sind, aber wiederum ein Verdienst ist möglich. Erasmus widerspricht sich einfach ständig und Luther sagt, das liegt daran, dass du keine Ahnung hast und es liegt daran, dass du keine richtige Lust hattest, dieses Buch zu schreiben, weil du mit Halbherzigkeit an dieses Buch rangegangen bist und versuchst jetzt hier mit rhetorischer Schnörkelei deine Ahnungslosigkeit zu verbergen, aber wenn du ergriffen worden wärst von der Sache, hättest du Partei ergriffen und hättest sozusagen klar geschrieben, aber weil du keine Ahnung hast und trotzdem geschrieben hast, ist sowas dabei rausgekommen. Also er kritisiert ihn von, also ich sag mal, seine rhetorischen Mittel da nicht gebraucht, um ihn zu verstecken, dass er eigentlich auch nicht besser das Thema beantworten kann, die Frage des Feindes beantworten kann. Warum müssen wir so viel Erasmus lesen in einem Vortrag über Luther? Weil Luther uns vormacht, wie wir diskutieren können. Er bohrt eben nach. Er sagt, was meinst du damit? Was können wir denn nun? Können wir uns zu dem, was zur Seligkeit führt, zuwenden und abwenden? Oder können wir ohne die Gnade nichts tun? Wenn du sagst, dass wir ohne die Gnade nichts tun können, warum listest du mir jetzt hunderte Bibelstellen auf, wo steht, bekehret euch, also müssen wir uns auch bekehren können? Komm mal mit dir selber ins Reine und ins Klare, was genau du glaubst, Erasmus. Vieles, was Erasmus schreibt, klingt gut für uns. Bei vielem, was er hier sagt, können wir auch zustimmen, weil Erasmus eben nun mal sich selber die ganze Zeit widerspricht. Und er sagt Sachen, die gut klingen, dass wir ohne die Gnade nichts können, dass wir von der Gnade abhängig sind. Aber das Problem, oder das heißt natürlich nicht, dass Erasmus dadurch sozusagen einer von den Guten ist oder dass Erasmus zu uns gehört. Denn Erasmus hat eben gleichzeitig diesen Wunsch, am Verdienst festzuhalten. Und er hat diesen Eifer, bei all diesen schönen rhetorischen Formulierungen, dass die Gnade Gottes alles ist und dass wir alles Gott zu verdanken haben, hat er eben immer wieder das Bestreben, am Ende doch festzuhalten, aber irgendwie können wir doch irgendwas. Und Luther kritisiert ihn pausenlos durch das ganze Buch, dass er irgendwie halt, dass Erasmus genau das sagt, irgendwie können wir irgendwas, aber er sagt nie genau, was wir können. Später kritisiert Luther, also nicht in der Schrift, sondern nach dem Buch Luthers vom unfreien Willen, hat Erasmus noch einmal geschrieben. Luther hat darauf gar nicht mehr geantwortet, hat es für unnötig gehalten, noch einmal zu antworten, aber hat über Erasmus dann heftige Urteile gefällt, weil er im Grunde genommen gesehen hat, Erasmus will nicht nachgeben. Erasmus lässt sich nicht eines Besseren belehren. Er hat gesagt, er ist ein Aal, den Christus allein ergreifen kann. Also er wendet sich die ganze Zeit so glitschig und schleimig, man kriegt ihn nicht zu packen, weil er sich die ganze Zeit wendet und rausredet und sich selbst relativiert und so demütig ist und keine Ahnung. Und das sehen wir hier, dieses Problem. Erasmus widerspricht sich selbst und ich glaube, hier liegt auch ein gewisser Gewinn für uns, ist einmal so, dass wir uns das bewusst, dessen bewusst werden. Dass Gottes Wort sich nicht selbst widersprechen kann. Also wenn wir eine bestimmte Lehre haben, sei es auch die vom freien Willen oder vom unfreien Willen, dann muss sie in sich selbst schlüssig sein. Dann muss sie mit dem Rest des Wortes schlüssig sein. Dann kann ich nicht zu vielen Widersprüchen führen. Natürlich sagt auch Luther, die Lehre vom unfreien Willen, die gefällt unserem Verstand, unserer Vernunft auch nicht. Gott erwählt einige, andere erwählt er nicht. Aber das ist kein Widerspruch, sondern es ist nur zu hoch für uns, weil wir halt gerne unseren menschlichen Gerechtigkeitsbegriff anwenden und sagen, Gott muss alle retten oder Gott müsse alle verdammen, wäre auch gerecht. Unsere Vernunft würde nicht von selbst die Entscheidung treffen, die Gott treffen würde, aber es ist kein Widerspruch. Lehre ist kein Widerspruch, sondern es ist sehr wohl passend zum Evangelium, weil Gott eben alles tun will und weil Gott in Christus alles getan hat. Es ist nur logisch, dass wir aus uns selbst nichts tun können, ansonsten wäre es nicht nötig gewesen. Luther spottet über Erasmus, der sich ständig widerspricht. Er sagt, der Wille wird nach Verlust der Freiheit gezwungen und in der Knechtschaft der Sünde gehalten. O außerordentlich freies Willensvermögen. Also er sagt hier etwas, was Erasmus sagt, dass der Wille gezwungen wird und dass er in der Knechtschaft der Sünde gehalten wird. Und spottet hier über Erasmus, was für ein toller freier Wille das ist, der von der Sünde gezwungen wird. Erst sagst du, wir haben einen freien Willen, dann sagst du, wir sind von der Sünde gezwungen. O außerordentlich freies Willensvermögen, das nach Verlust der Freiheit von Erasmus selbst als Knecht der Sünde bezeichnet wird, hätte Luther das gesagt. Nichts Absurderes wäre gehört worden. Nichts Nutzloseres als dieses Paradox hätte man unter Volk bringen können. Ja, man hätte ganze Schriften vom freien Willen gegen ihn schreiben müssen. Er sagte, ja, wenn Luther das gesagt hätte, was du gesagt hättest, wäre man ihm an die Kehle gesprungen. Dass der Wille unter die Sünde versklavt ist. Aber bei Erasmus, weil er angeblich eine Schrift für den freien Willen schreibt, lässt man ihm so einen widersprüchlichen und nicht passenden Kommentar durchgehen. Luther deckt diese Widersprüche auf. Wie kann Erasmus die Meinung billigen, dass man sich zum Guten bewegen kann, ohne Gnade, aber sagen, dass wir uns nicht zum Guten bewegen können, aber dass wir uns zu dem wenden können, was zur Seligkeit führt. Ist nicht die Seligkeit das höchste Gut? Luther sagt, Erasmus behandelt den Gegenstand, als wäre er betrunken oder würde schlafen und würde zwischen Schnarchen Ja und Nein rülpsen, während verschiedene Worte durch seine Ohren rauschen. Also mal sagt er freier Wille, mal sagt er kein freier Wille, mal sagt er ohne Gnade, mal sagt er nur mit Gnade. Es ist etwas frustrierend, Erasmus zu lesen, und Luther lässt seine Frustration auf jeden Fall raus. Luther schreibt noch, das Zitat ist auch abgedruckt für Sie, so ist der menschliche Wille in die Mitte gestellt, wie ein Zugtier. Wenn Gott darauf sitzt, will und geht es, wohin Gott will. Wenn Satan darauf sitzt, will und geht es, wohin Satan will. Und es liegt nicht an seinem Willensvermögen, zu einem von beiden Reitern zu laufen oder ihn zu suchen. Vielmehr streiten die Reiter selbst darum, es in Besitz zu nehmen und in Besitz zu halten. Es gibt also keine Möglichkeit, keine Neutralität, keine Möglichkeit, dass der Wille sich selbst seinen Reiter raussucht. Dieses Zugtier wird entweder geritten von Gott oder von Teufel. Der zweite Punkt, damit möchte ich dann auch zum Schluss kommen, der zweite Kritikpunkt, und der wichtigste, ist, dass Erasmus die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium nicht kennt. Und hier sehen wir Luther als Pastor, hier sehen wir, warum die Diskussion für ihn so wichtig ist. Er sagt am Ende seines Buches, ich danke dir, Erasmus, dass du deine Schrift geschrieben hast. Denn alle anderen Theologen, die nerven dich nur mit sinnlosen Fragen über den Ablass und übers Fegefeuer. Aber du hast den Kern der Sache angesprochen. Du hast den Punkt angesprochen, wo es drauf ankommt, nämlich die Frage, was der Mensch tun kann zu seinem Heil. Er dankt ihm dafür, aber das ist natürlich sarkastisch. Gleichzeitig hat nämlich Erasmus, sagte, die Unterscheidung von Gesetz und Evangelium nicht verstanden. Eins der wichtigsten Argumente des Erasmus ist eins, das Sie alle schon gehört haben, und zwar sagt er, wenn da steht, wähle den Weg des Lebens, dann muss ich auch dazu in der Lage sein, den Weg des Lebens wählen zu können. Warum sollte Gott etwas verlangen, was wir nicht tun können? Will Gott uns verspotten? Nein, wir müssen es können, sagt Erasmus. Wir müssen dazu fähig sein, wenn Gott uns dazu auffordert. Und Luther, neben vielen anderen Gründen, sagt, dass Gott uns mit dem Gesetz unsere Unfähigkeit aufzeigen will. Dass er sagt, bekehre dich, heißt nicht, dass du dich bekehren kannst. Es zeigt uns zum einen, was Gott von uns fordert, und es zeigt uns, dass wir es nicht können. Er will uns damit die Verzweiflung treiben. Nicht um der Verzweiflung selbst willen, sondern um uns damit zu Christus zu ziehen. Er will uns provozieren. Gott will uns erziehen mit dem Gesetz. Der Mensch wird gelehrt, was er tun soll, nicht was er tun kann. Erasmus sagt, wenn da steht, bekehre dich, heißt es, wir müssen uns bekehren können. Dann sagt Luther, wenn da steht, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, heißt das, dass wir Gott von ganzer Seele, von ganzer Kraft lieben können? Das würde Erasmus wahrscheinlich auch bestreiten, aber warum zählt es bei dem einen Imperativ und warum nicht bei dem anderen? Wieder so ein Widerspruch, den Luther aufdeckt. Und ist für uns auch wichtig, unsere Diskussion über den freien Willen oder unfreien Willen laufen heute anders als die Luther und Erasmus geführt haben, was ich gleich noch ausführen werde. Aber es ist der gleiche Punkt. Wenn wir den Menschen diese Fähigkeiten zugestehen, sich aus eigener Kraft zu Gott zu wenden, wo ist dann Schluss? Warum kann er nicht aus eigener Kraft sich retten? Warum kann ich aus eigener Kraft Gott lieben? Es geht eben nicht. Erasmus, du hast den Unterschied von Gesetz und Evangelium nicht verstanden. Wenn da steht, tu dies, dann ist das das Gesetz. Dann ist das nicht eine Einladung und eine Bestätigung, dass du das tun kannst. Dann ist das kein Evangelium. Schön, da steht, du sollst es tun, also kann ich es auch tun und bewege mich zu Gott hin. Das ist kein Evangelium, Erasmus. Das ist das Gesetz. Du sollst etwas tun. Du kannst es nicht tun. Der ganze Sinn und die ganze Stärke des Gesetzes, sagt Luther, liegt einzig darin, Erkenntnis, und zwar Erkenntnis der Sünde zu verleihen, nicht aber darin, irgendeine Stärke zu zeigen oder zu verleihen. Nach Erasmus bringt das Gesetz oder offenbart das Gesetz unsere menschliche Fähigkeit. Das Gesetz sagt, bekehre dich zu Gott, und damit sagt es, wir können uns zu Gott bekehren. Und Luther sagt, bekehre dich zu Gott, heißt gesetzlich gelesen, was Gott will, dass wir uns zu ihm bekehren sollen. Und es zeigt uns, dass wir es nicht können. Und evangelisch gelesen, und auch das müssen wir tun, will es uns einladen zu Gott und will uns den Trost und den Lohn zeigen, der darin liegt, sich zu Gott zu bekehren. Also man kann diese Aufforderungen, diese Formulierungen des Gesetzes gesetzlich oder gesetzmäßig und evangelisch lesen. Man muss es sogar so lesen, sagt Luther. Nach dem Gesetz müssen wir es lesen, dass wir es verstehen, was Gott von uns will. Und nach dem Evangelium müssen wir es lesen, dass wir eingeladen werden. Wir sagen, wenn dort steht, bekehre dich, dass wir Gottes aufrichtiges Verlangen danach sehen, dass wir uns bekehren und zu ihm kommen. Das ist das Evangelium. Aber das heißt nicht, dass wir das aus eigener Kraft können. Ja, die Lehre vom unfreien Willen demütigt Menschen, aber die Demütigen empfangen Gnade, sagt Luther. Wer an sich selbst verzweifelt, der wählt nichts, sondern er erwartet den wirkenden Gott. Das ist für uns hier ein wichtiger Punkt. Wer an sich selbst verzweifelt, wählt nichts, sondern erwartet den wirkenden Gott. Das ist also die Aufgabe eines guten Lesers, sagt Luther, in den Schriften zu beachten, was Worte des Gesetzes und was solche der Gnade sind. Und eins müssen wir noch bedenken. Ich habe schon erwähnt, dass es heute einen Unterschied gibt zwischen den Argumenten oder den Diskussionen über den freien Willen, die wir haben, und den freien Willen, den Erasmus verteidigt hat. Für Erasmus geht es, weil er römisch-katholisch ist, beim freien Willen nicht nur darin, habe ich einen freien Willen, mich für Gott zu entscheiden. Das sind normalerweise die Fragen und die Diskussionen, die wir heute führen. Habe ich einen freien Willen, Gott nachzufolgen? Habe ich einen freien Willen, an Gott zu glauben? Das ist so das, was wir haben. Im römisch-katholischen Verständnis steckt hinter dem freien Willen viel mehr. Da geht es darum, habe ich den freien Willen, mich auf den Empfang der Gnade vorzubereiten? Kann ich aus eigener Kraft etwas tun, was Gott veranlasst, mir Gnade zu schenken? Also da kommt noch viel mehr ein Verdienstcharakter rein als bei unseren Diskussionen. Unsere Diskussion, wie gesagt, häufig kann ich durch freien Willen zum Glauben kommen. Das würde Luther auch nicht unterschreiben, aber er beantwortet diese Frage. Ich habe mich eine Weile gewundert, warum Luther stellt immer Glauben und freien Willen gegenüber, und wir würden sagen, oder ein heutiger Arminianer würde sagen, naja, na und? Ja, freier Wille komme ich zum Glauben, passt doch. Aber für Luther, wie gesagt, ist die Diskussion ein bisschen anders. Im römisch-katholischen Verständnis heißt freier Wille, ich kann mich für den Empfang der Gnade Gottes vorbereiten. Und dann gibt Gott den Rest an Gnade, damit ich auch den Lauf vollenden kann. Es ist also ein kleiner Unterschied, aber ich glaube, die Grundthematik ist die gleiche. Dass wir, wenn wir denken, wir könnten selbst etwas tun, wir könnten uns selbst irgendwie aus dem Sumpf herausziehen, dass wir dann nicht mehr alles von Gott erwarten. Dass wir nicht mehr von ihm völlig abhängig sind. Für Luther ist es die pastorale Frage schlechthin. Wenn ich den Leuten sage, du musst irgendetwas tun, du musst dich zu Gott bekehren, also im Sinne davon, dass du es könntest, wir müssen natürlich das Gesetz predigen, dass wir uns zu Gott bekehren müssen. Aber wenn ich ihnen sage, du bist in der Lage, dich auf den Empfang der Gnade vorzubereiten, du bist in der Lage, in dir das Beste rauszukehren, sodass Gott deinen Grund hat, dir doch noch Gnade zu schenken in Jesus Christus. Wenn ich das sage, dann verzweifeln sie alle. Das ist für ihn die wichtigste pastorale Frage, die hier in diesem Buch drinsteckt, die für uns darin steckt. Wir können, wir dürfen nicht auf uns selbst vertrauen und denken, dass wir irgendetwas können, denn dann fangen wir nicht mehr an, dieses Etwas bei Gott zu suchen und allein in Christus zu suchen. Luther sagt, ich bekenne durchaus in mir, das letzte Zitat, das für Sie abgedruckt ist, ich bekenne durchaus von mir, wenn das geschehen könnte, also dass man einen freien Willen hat, ich würde nicht wollen, dass mir ein freies Willensvermögen gegeben wird oder irgendetwas in meiner Hand belassen würde. Also selbst wenn ich die Möglichkeit hätte, einen freien Willen zu haben, ich würde ihn gar nicht haben wollen. Nicht nur deshalb, weil ich in so vielen widrigen Umständen und Gefahren und weiter bei so vielen angreifenden Dämonen nicht imstande wäre, zu bestehen oder es zu behaupten, denn ein einziger Dämon ist mächtiger als alle Menschen und nicht ein Mensch würde gerettet, sondern weil ich auch dann, wenn es keine Gefahren, keine widrigen Umstände, keine Dämonen gäbe, dennoch gezwungen würde, mich andauernd ins Ungewisse hinein anzustrengen und Luftliebe zu machen. Denn mein Gewissen wäre, und wenn ich auch ewig lebte und wirkte, niemals gewiss und sicher, wie viel es tun muss, damit Gott Genüge getan wäre. Aber jetzt, weil Gott mein Heil und mein Willensvermögen, weil Gott mein Heil meinem Willensvermögen entzogen und in seines aufgenommen hat, ein paar Fehler. Und zugesagt hat, mich nicht durch mein Werk und mein Laufen, sondern durch seine Gnade und seine Barmherzigkeit zu retten, bin ich gewiss und treu, denn er wird mich nicht belügen. Das ist diese Abhängigkeit, die für Luther die wichtigste ist. Erasmus klagt diese Abhängigkeit an. Er sagt, wenn wir alle so abhängig sind von Gott, dann ist der Glaube an den Humanismus, ist der Glaube an den Menschen, ist der Glaube, dass wir etwas lernen können, zerstört. Es ist eine schlechte Abhängigkeit für Erasmus. Und für Luther ist es eine gute Abhängigkeit, denn er weiß, wenn irgendetwas von mir abhängt, bin ich verloren. Bin ich sicher und gewiss, dass er treu ist, ist richtig. Danke. Bin ich sicher und gewiss, dass er treu ist. Also wer verstanden hat, dass die Abhängigkeit von Gott eine gute Abhängigkeit ist, nämlich nicht eine Abhängigkeit von einem Despoten oder Tyrannen, von einem willkürlichen Gott, sondern die Abhängigkeit von einem allmächtigen und zugleich treuen und gnädigen Gott. Der ruht gewiss in Christus. Der hat Ruhe. Der kann mit dieser Abhängigkeit leben, weil er weiß, diese Abhängigkeit bedeutet mein Leben, bedeutet, dass ich Leben habe. Wenn es von mir abhängig ist, ich weiß. Und wer dann weiß, dass er alleine nichts kann, der wird nicht zornig, der wird auch nicht verzweifeln, er wird auch nicht krampfhaft versuchen, mit mehr oder weniger guten oder schlechten Argumenten den Menschen irgendeine Fähigkeit oder Kraft noch zuzurechnen. Sondern wer dann weiß, dass er allein nichts kann, der ruht friedlich in Christus, der alles getan hat, für den ich nichts mehr können muss. Denn er hat alles getan und er wird alles weiterhin tun für uns. Amen.